Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Wenn wir von Kürbiskutschen, Meerjungfrauen, der Smaragdstadt oder einer verrückten Teeparty sprechen, wenn wir versuchen, die Dornenhecke zu überwinden und an Lebkuchenhäusern knabbern, befinden wir uns in der Welt der Märchen. Ingrid Reinhardt kennt sich in dieser Welt aus wie die Eiskönigin in Arendelle. Ursprünglich gelernte Reiseverkehrskauffrau ist die Wuppertalerin seit 2005, freiberufliche Erzählerin und Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft. In Wuppertal gibt sie Märchenführungen im Vorwerkpark, las unter anderem bei der Lit Ronsdorf und bei Barmen Live.
Sie begleitet den kleinen Prinzen durch das Universum und weiß, ob das Schaf die Blume gefressen hat oder nicht. Sie kennt den Unterschied zwischen einem gestiefelten Kater und einem verkaterten Stiefel und weiß, wo nicht nur Hans sein Glück findet, sondern auch ihre Zuhörer. Doch was hier so lustig klingt, hat oft einen ernsten Hintergrund. Und Botschaften, die über »Sie lebten glücklich und zufrieden« bis an ihr Lebensende hinausgehen. Sie setzt Märchen auch bei der Sterbebegleitung von Kindern und Jugendlichen ein. Denn die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt. Nun ist sie mit ein bisschen Feenstaub hier hochgeflogen ins Nimmerland der Westdeutschen Zeitung. Herzlich willkommen, Ingrid Reinhardt.
Herzlichen Dank auch für die Einladung.
Das ist die Wuppertaler Auslese. Ich bin Martin Gehr.
Und ich bin Johanna Christoph.
Frau Reinhardt, was war Ihr erstes Märchen, das Sie in der Kindheit vorgelesen bekommen haben? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Nicht nur, ich glaube, weniger vorgelesen. Ich hatte eine Cellox-Platte. Die lief sich heiß, eine kleine.
Wahrscheinlich von Europa, oder?
Ja, damals gab es das. Ne? Ich bin ja 51er-Jahrgang und Dornröschen war das. Und das hat mich als kleines Mädchen sehr, sehr fasziniert. Und das habe ich laufen lassen und gehört. Also meine Mutter, die mochte Märchen nicht, die hatte Angst. Das haben wir später herausgefunden, warum. Deswegen habe ich von ihr selten was gehört. Aber wir hatten auch ein Kindermädchen und ja, da habe ich vieles von Andersen auch gehört. Aber die Bücher sind alle abhanden gekommen. Und meine Liebe ist erst viel, viel später erwacht zu den Märchen.
Das heißt, der Impuls, selbst irgendwann Märchenerzählerin zu werden, kam noch nicht in der Kindheit?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also der Impuls, mit Menschen etwas zu machen, der war schon ja, im Laufe meines Lebens da, wie ich natürlich dann aus der Schule ging, wollte ich auch was Lebendiges machen und mit Publikumsverkehr, dann bin ich Reiseverkehrskauffrau geworden. Und auch in vielen Jahren sehr weltweit gereist und habe verschiedene Kulturen kennengelernt, natürlich im Galopp, ne? Weil das Studienreisen waren. Und aber im Nachhinein hat mir das sehr geholfen zu den Märchen, die ich aus aller Welt ja auch erzähle.
Inwiefern?
Ja, um die Kultur ein bisschen selbst erlebt zu haben, auch wenn es nur ein paar Tage war. Das sind schon starke Erinnerungen, wenn man das als junger Mensch erlebt. Und später erst ja mit 50, ne? Nachdem ich aus dem Beruf raus bin und in die Kindererziehung gegangen bin. Und das dauert ja auch eine Ewigkeit und da habe ich gedacht, irgendwas muss ich jetzt machen. Ich war aber vorher auch schon ein bisschen musikalisch unterwegs. Also ich bin ausgebildet im Klavier, also jetzt nicht als Pianistin, ne? Aber hatte eine Grundlage und habe dann für Kinder aus dem Freundeskreis habe ich Blockflötenunterricht gegeben und selbst auch noch bekommen. Und das fügt sich jetzt alles ein zusammen, weil ich heute nicht nur Märchen erzähle, sondern auch Musik dazwischen mache mit einer Feeharfe. Also nicht mit der Fee, mit der ich hierher gekommen bin. V-E-E-H. Harfe, die kommt aus dem süddeutschen Bereich und ist erst wahrscheinlich vor 20 Jahren entstanden. Aber das nur ein bisschen dazu. Und das mixe ich jetzt mit Märchen. Aber Sie wollten sehr wahrscheinlich viel mehr über Märchen noch hören.
Diese Faszination mit Märchen, warum genau brennt die bei Ihnen so?
Ja, das war noch nicht von Anfang an. Wie gesagt, ich habe durch eine sehr gute Freundin, die ein ganzes Stück älter war, eine ganz weise Frau, meine Christa, muss ich einfach mal sagen, die kannte mich sehr gut, die hat eines Tages zu mir gesagt, nachdem ich so viel im Haushalt mit Kindern und Traumata zu tun hatte. Und dann sagte sie, du wirst jetzt Märchenerzählerin. Habe ich gesagt, wie bitte? Und ich habe früher in Nürnberg gelebt, über 10 Jahre. Da habe ich ja auch meinen Beruf Reiseverkehrskauffrau ausgeübt. Und da gab es eine Märchenschule, Dornrosen e.V. Ich glaube, die gibt es heute nicht mehr. Und dann sagte sie, komm, melde dich doch mal an. Und dann habe ich aber schon in Wuppertal gewohnt. Ist ja schon immer eine Strecke, dahin zu fahren. Sagt, du kannst bei mir wohnen. Und dann bin ich hingefahren. An einem Wochenende gab es so ein kleines Seminar. Und da war ich schon fasziniert von den Erzählerinnen, die dort war. Ich weiß auch noch genau, welches Märchen die da erzählt hat. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich mich angemeldet. Und das dauert schon ein bisschen, weil das geht nicht in einem. Ich hatte ja noch die Kinder zu Hause und habe da die ganze Seminarreihe über mehrere Jahre auch mitgemacht. Also ich hatte nie vor, auf der Bühne zu stehen, das wollte ich mal sagen, ja. Jetzt tue ich es ja.
Was lernt man denn in so einer Ausbildung?
Ja, alles Mögliche. Also erstmal natürlich auch die Sprache. Wir hatten also auch wirklich eine Sängerin, die uns in einigen Stunden oder Tagen auch ausgebildet hat. Und man lernt das Erzählen natürlich, welchen Inhalt es hat, wie man überhaupt den Schlüssel findet, um die tiefe Symbolik, die im Märchen steckt, als Geheimnis immer noch, wie man die entschlüsseln kann durch Träume, die man da hinkommt, durch Meditation auch, durch gute Kritik miteinander. Ja, es waren 15 Personen, die ausgebildet worden sind. Und ich muss sagen, das geht schon sehr tief in die psychische Arbeit auch rein. Also das ist nicht Absicht, aber Märchen beschäftigen sich einfach damit.
Und, in die psychische Arbeit für sich selbst als ja, Märchenerzählerin für diejenigen, die zuhören?
Nee, für mich, für mich jetzt, ne? Nicht für die Zuhörer. Also es stand überhaupt noch nicht fest, ob ich jemals auf einer Bühne stehe oder erzähle. Ne? Und dann zwischendurch trat der Tod meiner Freundin ein und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Dann bin ich in die andere Gruppe, weil ich dann auch dadurch auch Hospiz kennengelernt habe, was ich heute auch ehrenamtlich mache. Also es kommt alles so auf die Reihe dann. Und dann habe ich 2005 die Ausbildung fertig gemacht. Also mit Tanzen auch, mit Anweisung, mit Werbung, mit Plakaten, wie man überhaupt, mit Gestik auch, wie man überhaupt auf der Bühne steht, wie man spricht, wie man auch schaut, ja, weil als freier Erzähler, also freie Erzählform, schaut man die Menschen auch an. Und das ist nämlich auch was ganz, ganz Wichtiges. Und dass man einen geschützten Raum hat, um Märchen zu erzählen, dass die Zuhörer nicht gestört werden. Ich weniger, wenn man das öfter gemacht hat, dann kommt man da nicht so schnell raus, ne? Aber für alle möglichen Altersgruppen auch. Und das habe ich nachher gemerkt, da sind wir gar nicht so gut ausgebildet worden. Das habe ich mir später noch angeeignet. Gerade bei den Kindern in Kindergärten, weil meiner Meinung nach werden da viel zu starke Märchen erzählt, die eigentlich noch nicht in diesen Kinderbereich, in diese Altersgruppe reingehören. Zumindest nicht bei 3-Jährigen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Hänsel und Gretel, Dornröschen. Das sind, also Hänsel und Gretel geht überhaupt nicht, finde ich ja. Da ist ja auch denn die Mutter so verhext worden und der Vater der Gute und so weiter. Also wenn man gut in den Text guckt, liegen da noch ganz andere Dinge drin. Und die kann man nicht so kleinen Kindern erzählen.
Hat das auch mit einer gewissen Brutalität zu tun, die Märchen früher zu eigen waren oder immer noch sind? Also am Ende wird die Hexe ja im Backofen verbrannt.
Die Kinder sehen das ganz anders. Also Märchen sind da drin, sind enthalten plakative Bilder. Und man kann nicht von der Realität ausgehen. Ne? Sie sind in einem anderen Bereich. Sie sind im Jenseitigen, im Diesseitigen, da gibt es überhaupt keine Grenzen. Und sie sind entweder gut oder böse. Also diese Schwarz-Weiß sind ganz starke Bilder. Und das kommt dem Kinde zugute, diese Bilder und die Grenzen zu erkennen, was ist böse und was ist gut? Und was für Wege gibt es da? Was für Hilfen gibt es da? Was für Hoffnung gibt es da? Und auch was für Kummer? Es fängt meistens mit einer kummervollen Sache an. Aber es geht doch gut aus. Ich würde Kindern niemals oder auch Erwachsenen keine Märchen erzählen, die nicht gut ausgehen. Es gibt schon einige sehr heftige Märchen, die habe ich aber auch noch nie in diesen Bereichen erzählen können. Auch nicht für Senioren, weil ich eigentlich alle Altersgruppe bisher bedient habe.
Also Sie meinen Märchen, die kein Happy End haben, sondern
ja, die auch sehr, sehr heftig sind. Ne? Also Blaubart zum Beispiel, den haben die Brüder Grimm damals rausgenommen. Also wird man zerstückelt, ne? Wird wieder zusammengefügt nachher. Es sind Symbole einfach, ja. Es entspricht niemals der Realität. Und da sind aber unglaubliche Lebensweisheiten drin, die ja uralt sind. Und deswegen gehören die auch in diesen literarischen Bereich rein, weil das unsere Urgeschichte eigentlich ist. Der Menschheit, die ist in Tausende von Märchen enthalten. Aber mit einfachen, plakativen Bildern, die man sehr gut behalten kann, je nachdem, wo man vielleicht selber hängt auch, in Anführungsstrichen.
Und Sie haben vorhin schon erwähnt, den Geheimnissen, die man auch dann entschlüsselt, also als Erzählerin von Märchen. Was genau sind das denn für Geheimnisse, falls Sie uns da vielleicht verraten könnten? Vielleicht, sagen wir jetzt mal, Schneewittchen beispielsweise. Mhm.
Ja, da muss man die Figuren sehr gut angucken. In dem Fall heißen die ja bei den Grimmschen entweder Dornröschen, Schneewittchen, weil die Mutter bei Schneewittchen eben sich so ein Kind gewünscht hat. Und was spielt sich da eigentlich zwischen den Figuren ab? Es ist nie persönlich, ne? Da kann sich jeder mit hineinfühlen in diese Figuren. Und ja, was ist denn der Neid dieser Welt, ne? Alt gegen jung, ne, diese Schönheit noch behalten zu wollen und so weiter, in diesen tieferen Gründe zu gehen. Aber dann auch der Tod, den Schneewittchen ja vor Augen hatte, denn im Wald auch, der Jäger sollte sie ja töten. Also das sind schon heftige Sachen, und wo sie aber auch herumirrt. Also sie macht ja auch was, sie wird ja freigelassen von dem Jäger, ne? Und dann eben das Häuschen findet mit den sieben Zwergen. Ne? Und da ist eben so eine große Hilfe da. Das aber zu verstehen im übertragenen Sinne auf die Menschen. Wann irre ich im Wald? Ne? Das ist also, muss ich nicht direkt in den Wald gehen natürlich. Ne? Aber was ist der Wald? Was für Gefahren lauern dort? Aber was kann ich auch Gutes im Wald finden an essbaren Dingen? Wie kann ich da überleben? Da gibt es überall Märchen zu. Und auf einmal tut sich ein Tor auf. Auf einmal steht da ein Häuschen. Ne? Und auf einmal sind da viele Gesellen, die da helfen. Und trotzdem ist sie ja noch nicht aus der Gefahr. Und diese einzelnen Dinge sich anzuschauen, in Verbindung zu setzen, auch in unsere natürliche Welt, was für Gefahren haben wir da? Ne? Es ist auch wie ein Wald manchmal, ne? Dass man nichts mehr sieht, wenn zu vieles auf einen eindringt. Und ja, die Auseinandersetzung auch mit dem Tod, auch ganz klar, ist auch mit drin. Und das kommt ja, spiegelt sich ja nachher nochmal, wie sie denn diesen giftigen Apfel dann auch abbeißt und letztendlich dann noch gerettet wird, ne? Das ist immer so wichtig, der Superheld, ne? Der wird ja heute anders genannt, auch von meinen Enkelkindern. Aber das sind so Figuren, die heute noch in der modernen Welt anders benannt werden. Aber es sind eigentlich auch märchenhafte Bilder, ne? Die den Kindern aber nicht nur. Also das sind Erwachsenenmärchen auch, weil die Erwachsenen sind ja auch in ganz großer Not mit Kindern, mit dem ganzen Leben. Und heute finde ich umso mehr noch, ne? Diese ganzen Eindrücke, die wir haben.
Jetzt haben wir einiges von den Brüdern Grimm erwähnt und Sie hatten auch Hans Christian Andersen genannt und haben eben erzählt, dass Sie ja als Reiseverkehrskauffrau auf vielen der Welt unterwegs waren und sich Inspirationen aus anderen Ländern geholt haben. Gehören die Märchen, die, sagen wir mal, im Orient oder in Afrika oder vielleicht auch in Ostasien erzählt werden, auch zu Ihrem Repertoire oder beschränken Sie sich auf die Klassiker?
Nee, die gehören auch zum Repertoire. Also je nachdem, nach Anfrage. Und ich habe weil Sie Andersen auch eben erwähnt haben, da habe ich mich mal sehr mit beschäftigt. Also das muss man unterscheiden zwischen Volksmärchen und Kulturmärchen eigentlich. Ne? Und all die Klassiker wie Goethe, Schiller, Hoffmann, die alle Märchen, Oscar Wilde und so weiter, selber geschrieben haben und besonders Andersen natürlich hervorzuheben, das sind auch ein Stückchen autobiografische Märchen. Also ich habe mich mit dem Andersen sehr beschäftigt, mit seiner Biografie, und habe dann auch entdeckt, dass das hässliche Entlein, ne, auch seinen Lebensform entsprach. Und er hat es aber auch selber ausgedrückt, ne, dass das sein Märchen ist. Der wollte ja im Grunde genommen nicht zum Märchenerzähler werden, obwohl er das wohl sehr, sehr gut gekonnt hat, so wie es beschrieben ist. Und er wollte ja auch am Anfang ja gar keine Märchen schreiben. Aber sein ganzes Märchen, das hat er auch gesagt, das ist ein Märchen, was ich alles erlebt habe. Von der absoluten Armut in die Königshäuser hochzuschießen, aber mit ganz harter Arbeit auch, ne? Und das ist so interessant, das drückt sich eben auch seine ganze Fantasie, in der Kindheit entstanden ist, aber auch durch den Vater, der Sachen ausgeschnitten hat aus Zeitungen. WZ gab es ja noch nicht damals, ne? Ist ja auch in Dänemark gewesen, ne? Aber mit einfachsten Mitteln, ne? Es war ja ein Schuster, sein Vater, war auch sehr belesen, ist auch irgendwie in die Armut gekommen. Und ist sehr früh durch den Krieg, ist ja nicht mehr am Leben gewesen, und die Mutter Wäscherin und so weiter. Also das sind so Sachen, wo der am Fluss saß und die Mutter gesehen hat, wie sie sich abgerackert hat und sich dann in eine andere Welt hineingeträumt hat. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Zum Beispiel auch wunderschön singen konnte, da bekam er mal ein paar Groschen, ne? Und mit dem wenigen, aber dieses Aufraffen, das ist wirklich... Alle Märchenheldinnen oder Helden, die raffen sich auch auf im Märchen. Ne? Sie kommen wieder in einen Fluss und wissen aber nicht, wohin. Und das hat er am eigenen Leibe erlebt und ist weltweit ja auch schon gereist zu der damaligen Zeit und hat ja noch die ersten Züge erlebt, ne? Wo er sagt mit 25 km/h, die Welt fliegt nur so an mir vorbei. Das sind sehr, sehr schöne Sachen. Also, und da habe ich eben gemerkt, da sind ganz viele Sachen in diesen Märchen drin, die er erzählt. Anders, also nicht Andersen, sondern anders als bei den Grimmschen. Ne? Die sind ganz anders aufgebaut, aber er hat sich auch derer entlehnt, weil er davon schon gehört hatte. Ne?
Haben Sie denn ein Lieblingsmärchen eigentlich von den ganzen? Sie haben ja wahrscheinlich schon etliche gelesen und gehört.
Nein, erzählt.
Erzählt auch.
Ja, ich mache das ja seit 20 Jahren. Es sind bestimmt, ich habe sie nicht gezählt, aber bestimmt über 200 mittlerweile, die ich schon wirklich erzählt habe. Aber ich muss sie ja auch immer wieder dann aufarbeiten. Aber es geht natürlich schneller. Ne? Das geht natürlich schneller, weil ich ja die Inhalte schon mir klar gemacht habe. Ich kann übrigens auch kein Märchen erzählen, wo ich selber noch innerlich Haken habe, ja. Also das ist ganz wichtig. Diese Authentizität bei den Märchenerzählern, die muss 100% sein. Ich bin noch nicht bisher erwischt worden, aber es bleibt bei mir hängen. Zum Beispiel Hänsel und Gretel kann ich nicht gut erzählen. Also da muss auch was sein. Meine Mutter hat das nachher bestätigt, das ist nämlich interessant, obwohl ich das nicht wusste vorher, dass sie immer schreckliche Angst davor hatte. Und sehr wahrscheinlich war auch eine Übertragung da, ne? Auf mich jetzt, weil das einzigste Mädchen ist. Aber weiß ich jetzt nicht, ne? Aber ich, warum gerade da, ne? Da fragt man sich schon. Dann kommt man an die eigenen Dinge, Schattenseiten heran. Und die muss ich aufarbeiten, wenn ich das unbedingt erzählen will. Sonst ist es nicht gut, das zu übertragen auf die Zuhörer, auf Kinder oder Erwachsene, ist egal. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin auch im Erzählen, egal was ich erzähle, sind natürlich unterschiedliche Märchen mit unterschiedlichen Atmosphären, Schwingungen, ein bisschen Dekoration gehört dazu, ein bisschen Kleidung. Ich hatte eben schon gesagt, dass ich auch in Schlossburg erzählt habe, mit anderen natürlich, ne? Weil das 2 Tage war und aber auf Bühnen, und das war sehr, sehr schön, weil das Publikum da ja auch sehr gemischt ist, ne? Aber auch diese, ja, Gestik kann man sich auch nicht so aneignen. Das muss persönlich herauskommen, ne? Ich weiß, dass ich eine starke Mimik habe, und da hat man mir früher erzählt, übst wohl vorm Spiegel. Nee, sage ich, übe ich überhaupt nicht, ne? Und das ist das Natürliche, das muss man annehmen, das mögen vielleicht einige nicht. Ja, die können zum anderen gehen, ne? Finde ich denn. Aber man kann nicht hoffen, dass man 100% Applaus bekommt. Das geht einfach nicht. Und die Märchenerzähler sollen ja auch keine Schauspieler sein. Und obwohl wir in ganz viele Rollen ja hineingehen, ne? Also ich sage denn meistens auch nicht, sagt der König oder Königin, das muss an der Stimme herauskommen. Auch bei Tieren, ne? Ist nur lustig, Bremer Stadtmusikanten hatte ich letztens mit IA und Wau Wau mit den Kindern zusammen und so. Das macht ja auch Spaß, die auch mit einzubeziehen. Das versuche ich also auch immer, ne? Ja, diese Märchen darzureichen, ist also ganz wichtig als Geschenk. Entweder nimmt das Publikum oder die Zuhörer das an oder eben nicht. Und da darf man auch nicht böse drum sein. Also so ist das oder sollte das sein. Das wäre sehr gut.
Dann wäre es schön, wenn Sie uns zwischendurch ein Geschenk machen könnten. Sie haben ein Märchen mitgebracht, wahrscheinlich nicht von Andersen. Was haben Sie uns?
Ich habe ein ganz kleines, Sie sagten ja, es darf nicht sehr lange dauern, ein jüdisches Märchen. Und ich würde ganz gerne von der Rose Ausländer eine ganz winzige Einführung machen.
Gerne, dann hören wir mal zu.
Hinter dem Himmel schlafen die Märchen. Wer weiß den Weg? Wer hat den Schlüssel? Wer weckt sie? Wir Kinder warten. Ein jüdisches Märchen. Die Wahrheit ging durch die Straßen, nackt wie am Tage ihrer Geburt. Kein Mensch wollte sie ins Haus einlassen. Jeder, der sie sah, flüchtete voller Angst vor ihr. Wieder einmal ging die Wahrheit tief in Gedanken versunken durch die Straßen. Sie war betrübt und sehr verbittert. Da begegnete ihr das Märchen. Das Märchen war gekleidet in herrlichen, in prächtigen, in vielfarbigen Kleidern, die jedes Herz und jedes Auge entzückte. »Sage mir, geehrte Freundin, warum bist du so betrübt und läufst in den Straßen so verbittert herum? Ach, mir geht es schlecht. Ich bin alt und betagt, und kein Mensch will mich kennen. Es ist nicht, weil du alt bist, dass die Menschen dich nicht lieben. Auch ich bin sehr alt. Aber je älter ich werde, umso mehr lieben mich die Menschen. Siehe, ich will dir ein Geheimnis der Menschen enthüllen. Sie lieben es, sich zu schmücken und ein wenig zu verkleiden. Ich werde dir von meinen Kleidern geben.« Da nahm die Wahrheit den Rat des Märchens an und schmückte sich mit seinen Kleidern. Seither gehen Wahrheit und Märchen zusammen und sind beliebt bei den Menschen.
Schön, vielen Dank.
Dankeschön.
Johanna hat die Augen geschlossen, du bist ganz drin gewesen, oder?
Damit vor meinem geistigen Auge halt die Bilder entstehen, genau.
Sehr schön.
Deswegen.
Und das soll auch sein, und ich darf auch alle Gäste sehen, die Augen zu haben. Ja, Kinder machen es meistens nicht, ne? Das ist nämlich auch sehr entspannt. Also meistens sage ich das auch vorher. Setzen Sie sich mal ganz gemütlich hin, ja? Und schalten den Kopf aus. Das ist ja die höchste Schwierigkeit der Menschen, ne? Wir sind ja so verstandesmäßig erzogen. Aber die Märchen, die gehen nicht vom Verstand aus, ne? Sondern auch von der Sinnhaftigkeit. Also das heißt, die Synapsen müssen geknüpft werden zum Bauchgefühl, ne? Wie man so schön sagt, ne? Und die Kinder haben das noch, besonders kleine Kinder. Und deswegen stört sie das überhaupt nicht, wenn die Hexe denn endlich verbrannt wird, ne? Also das Böse muss weg. Und wir denken dann, ach, wie schrecklich, und das tut doch weh und weiß ich was, ne? So. Aber das geht nicht in den Verstand. Ich habe gestern noch, weil ich auch einen Märchenstammtisch habe, schon seit Jahren, habe ich ein griechisches Märchen erzählt. Ja, da ist auch ein Geizkragen drin und er gräbt und findet einen Schatz und der ist so gierig und furchtbar, der lässt keinen Rest da übrig. Und auf der anderen Seite sitzt ein armer Mann und weiß gar nicht und wartet aber auf seine Schicksalsfrau, die ihm den goldenen Glücksfaden zuspinnt. Und die Frau sagt, du spinnst, ne, weil der vorher hart gearbeitet hat. Nur das so ganz kurz. Aber die Grube fällt nachher zusammen über diesen Geizkragen. Und alle, das sind Erwachsene, haben sich gefreut. Und das ist schon richtig so, ja. Das sind Metaphern auch oder Symbole. Ne, also wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Viele Sprichwörter kommen daher. Und deswegen ist es auch, darf man das nur aus diesem Blickwinkel sehen. Und das fällt uns Westler, sage ich jetzt mal verstandesmäßig, doch ziemlich schwer.
Ich meine, ich glaube, das hat sie vorher noch nicht beantwortet, aber ein Lieblingsmärchen, haben Sie eins?
Ein Lieblingsmärchen, ja stimmt, ich habe es. Ja, eigentlich immer das, was ich gerade erzähle. Aber was ich sehr, sehr gerne erzähle, ist von den Grimmschen Märchen, das Eselein, die Kristallkugel. Das sind Märchen, die man gar nicht so kennt, aber die so einen Inhalt haben, so was Tolles. Und gerade auf Kinder auch zugeschnitten sind. Beim Eselein zum Beispiel, der wird in einem Königshaus als Esel geboren. Ne? Man sagt ja manchmal auch zu einem Kind oder die gemobbt werden. Heute sagt man was anderes, ja wahrscheinlich du Esel oder dumme Gans oder weiß ich was. Und das ist so eine Eselsgeschichte, die von der Mutter nicht angenommen wurde, aber der Vater, der König, ja, der hat den aufgezogen und der Esel ist so lustig. Und der hat so eine tolle Gabe, der kann wunderbar singen und Harfe spielen, nicht Harfe spielen, Laute spielen. Und kommt denn dann, irgendwann sieht er sich auch und erschreckt. Wir hatten wohl sonst keine Spiegel im Schloss. Und er schrickt und geht dann in die weite Welt hinaus und findet dort aber das Pendant, eine Königstochter natürlich. Ne? Aber wie er da sich so durchhangelt, ja, wird ja auch als Esel bezeichnet. Was soll der Esel schon? Ist zwar ein Musikant, aber der König nimmt ihn da auf, ja, ein anderer König. Und die Königstochter heiratet sogar den Esel, ne? Und in der Hochzeitsnacht wirft er seine Haut ab, ne? Und er ist ein wunderschöner Königssohn, ne? Und das wird aber erst, ja, das ist diese Haut auch vielleicht unsere psychische Haut gemeint, ne? Die wir ja nicht rauslassen, ist ja auch richtig, ne? Die nicht nach draußen zu hängen, zu jedermann. Aber sich zu trauen und sich zu zeigen auch, und das finde ich so fantastisch, in diesem Märchen, ne? Das so wiederzugeben, in dieser Tierform auch. Tiere können ja übrigens ganz viel sprechen dann. Also Eselein bei der Kristallkugel sind alle vier Elemente drin enthalten. Das ist auch der Feuervogel von Strawinsky, ja? Also die Komponisten entlehnten sich ja auch der Märchen. Und das ist so fantastisch auch so 10 Minuten dauert das, beschrieben wie ein Königssohn, der von der Zauberin, ne? Das ist meistens die Mutter, ne? Die Kinder werden verzaubert. Sie sind noch näher dran, ne? An der Jugend. und der Vater spielt nachher eine Rolle. Also das sind immer nur so Rahmen. Das spielt gar keine Rolle, wo die herkommen, wo die hingehen. Aber die verzaubern halt und einer, meistens der Dritte, ne? Da sind magische Zahlen ja auch drin in den Märchen. Der Dritte, das heißt, der ist Neuanfang auch, ne? Und er geht hinaus. Also sich wieder zu bewegen, mit Riesen zu bekämpfen, Wunderhut zu bekommen und so weiter und so fort. Und nachher auch sich mit diesem Feuervogel auseinanderzusetzen, ne? Der aber ein Auerochse war, ne? Also, ne? Was denn aus dem rauskommt, diese Kraft und so weiter. Also, das sind schon tolle Sachen. Froschkönig erzähle ich auch noch gerne und da schüttle ich jedes Mal den Kopf, wenn die Königstochter den küsst, ja. Das ist so eine Verfälschung, so typisch für heute. Es wird alles in die leichte Form gebracht und Küssen ist ja auch nett, ne? Und da habe ich auch nichts dagegen, aber da steckt was ganz anderes und das ist auch so ein Schlüsselbild. Das steckt was ganz anderes dahinter. Von dieser Königstochter, die zuerst mit diesem goldenen Ball spielt, das ist die Kindheit noch, dieses goldene, naive oder vertrauenswürdige, was kleine Kinder noch so haben. Die gehen auf einen zu, die sind offen. Ne, die geht jetzt in diesen Wald und findet da, ne, da, und das ist ja schon ein Zeichen, der Ball fällt ja dann ins Wasser auch, ne? Also das Wasser, was auch sehr informativ ist, ne? Wie wir es heute wissen. Und ein ekelhafter Frosch kommt da auch noch raus, ne? Und da muss sie ja erstmal durch all die Sachen. Und der Vater, der ist nachher, oh, das musst du jetzt machen, was du versprochen hast und so weiter. Da kommt das ja raus. Die muss sich irgendwann mal befreien. Die ist in der Pubertät, ne? Im Grunde genommen, ne? Das geht natürlich von Satz zu Satz. Da sind keine Jahre dazwischen, ne? Das geht ganz schnell. Und zuletzt platzt ihr ja auch der Kragen. Und das ist so wichtig. Und da entfacht die endlich ihre Kraft und wirft diesen garstigen Typen da an die Wand. Und ich meine, er wird ja nachher schön, ne? Aber das sind so wichtige Sachen und die werden heute rausgelassen, ne? Und das, ja, finde ich nicht so toll.
Welche dieser Märchen finden denn den Weg in den Vorwerkpark? Sie bieten ja hier in Wuppertal auch Märchenführungen an,
ja,
die nicht so funktionieren, dass man sich irgendwo hinsetzt, sondern sie wandern quasi ein bisschen durch den Park. Welche Märchen wählen Sie da aus und wie funktioniert so eine Führung?
Ja, es ist unterschiedlich. Ich musste ja auch dann vorab sagen, das feste Schuhwerk und so weiter. Sie kennen den Vorwerkpark vielleicht, ja. Der ist natürlich im Mai, Juni am schönsten, wenn die Rhododendronblüten da sind. Und ich setze mich zum Beispiel auf Wurzeln von Bäumen. Zum Beispiel die Rotbuche, die da steht, die ist fantastisch, ne? Die hat richtig, Kinder setzen sich auch total gerne da drauf. Wenn ich ein Baummärchen erzählen oder auch irgendwas, was, weil das ja jetzt auch ein bisschen dunkel darunter ist, ne, da kann man, habe ich letztens mal die Bremer Stadtmusikanten halt erzählt, weil die ja auch im Wald übernachten und die Katze und der Hahn ja auch dann da hochfliegen. So ein bisschen so Zusammenhänge von der Natur auch. Suche ich Aussichtspunkte halt, ne, habe ich vorhin beim Eingang ja schon mal erzählt. Oder von einem Schloss eben, wo es ja keins gibt, aber wir haben ja Fantasieschlösser denn. Und gehen meistens auch zu dem ersten Teich runter. Dann ist schon die Stunde längst vorbei, weil ich doch teilweise Märchen dabei habe für über eine halbe Stunde. Ne? Und dann muss man ja auch erstmal in den Park hineinwandern. Manche bringen ihr Picknick ein bisschen mit und setzen uns auf die Wiese. Es ist sehr unterschiedlich. Letztens hatten wir halt Regen, ist mir alles in den Kragen da reingetropft, aber sowas Süßes, da kam ein Vierjähriger und ist zu mir und hat mir den Schirm über mich gehalten und hat gesagt, das wäre aber schön gewesen. Das sind so berührende Sachen, also da freue ich mich immer so sehr drüber. Ne? So ein Kleiner, der war noch nicht mal vier, ne? So fürsorglich auch. Und durch Märchen bekomme ich sofort Tuchfühlung zu den Kindern. Ne? Also sie kommen einfach, ich mache das nicht, ne? Natürlich nicht, aber die kommen einfach oder geben mir auf einmal die Hand, ne, wenn ich weitergehe oder so. Also das öffnet einfach die Herzen, wenn man sie aber auch von Herzen erzählt. Ja. Und man gibt auch als Erzähler immer ein ganzes Stück auch die Seele mit hinein, offenbart die ja auch, muss ich schon sagen, ne? Es ist schon nicht ganz so einfach, sich da zu überwinden. Da hört man an der Stimme, an der Gestik und ja, im Schauen auch und so weiter. Ne? Ich habe dann aber auch immer so ein Zauberflötchen dabei. Ne? Und dann sage ich immer, ach, wer kommt denn jetzt zugeflogen? Welche Geschichte? Ne? Oder mal bin ich auch mal zum Murmelbachtal runter und habe dann die Kinder horchen lassen, ne? Was da murmelt. Ja, was denn? Dass man mal so einen Augenblick in die Stille kommt. Und das habe ich letztens noch mit meinem Enkelsohn erlebt. Da war ich aber, habe ich keine Führung gehabt. An der Hand habe ich ihn sind runter und habe ihm erzählt, dass der Bach auch was murmelt. Ne? Der läuft ja durch Wiesen und Wälder und so weiter. Und der spricht auch dann auch mit Vögeln und so weiter. Ne? Und da war wirklich eine Bachdrossel. Und habe von der Bachdrossel, und die war auf einmal vor uns. Also manchmal ist es auch für mich märchenhaft, wenn solche Sachen denn zufällig, ich sage mir immer, es gibt keine Zufälle, aber wenn die passieren, dann sieht das Kind das und freut sich, also ich mich ja auch, ne, wenn man solche Begebenheiten in der Natur hat. Und deswegen erzähle ich gerne in der Natur auch, ne. Aber es sind unterschiedliche Märchen. Ich wiederhole meistens keine bei den Führungen. Ich mache immer ein neues Programm, obwohl ich ja nie weiß, wer kommt. Und ich nehme ja auch wirklich ganz wenig dafür. Seit Jahren schon die 5 Euro nur für einen Erwachsenen, die können mit 10 Kindern kommen. Machen sie nicht. Ich habe auch schon die Häuser angesprochen, die viele Kinder haben. Die kommen einfach nicht dahin, ne? Und wenn ich da eingeladen wäre, ja, dann muss ich schon dann auch einen Obolus nehmen, ne? Ist doch ganz klar, ne? Also das ist eigentlich fast Ehrenamt, was ich da auch mache. Aber es macht auch ganz viel Freude. Ja.
Ich meine, viele von den klassischen Märchen sind ja auch ein wenig, sage ich jetzt mal, brutal. Also zum Beispiel Rumpelstilzchen reißt sich in der Mitte auseinander. Oder auch in Rapunzel wird, glaube ich, auch der Prinz teilweise geblendet. Und dadurch, aber davon gibt es ja auch jetzt sehr viele Variationen. Also die sind halt quasi gar nicht mehr so brutal. Die sind halt im gewissen Sinne sind die ja zensiert. Wie stehen Sie dazu?
Ja, da kommt es drauf an, zu welchem Thema ich eingeladen werde. Wenn das ein Thema ist, muss ich das natürlich für Erwachsene dann erzählen und auch natürlich eine Diskussion dann führen, ne? Also das ist schon ganz wichtig, das ist überhaupt ganz wichtig, auch wenn ich für Kinder erzähle, dass Erwachsene dabei sind. Ob das jetzt Oma, Opa, Onkel, Tanten sind, ist egal. Weil ich kann meistens mit den Kindern im Nachhinein nicht darüber sprechen, wenn die irgendwas gruselig finden oder was nicht verstehen, ja. Und deswegen müssen die Erwachsenen dabei sein, um es ihnen ein bisschen liebevoll auch zu erklären, denn, ne? Wenn ich da bin, mache ich das natürlich. Aber ich bin auch zu Trauerdingen auch schon ein, habe ich Trauermärchen erzählt. Im Dönberg war ich auch schon, da habe ich erst überlegt, was erzählt man denn da, ne? Die Märchen, die Menschen sind ja auch im Sterbevorgang. Da habe ich aber auch erlebt, dass ein Junge bei seinem Vater saß, der am Sterben war, ein kleiner noch, ne? Der ist aber dann gekommen, ne, in dem Raum, wo ich dann erzählt habe. Und das war auch sehr schön, dass ich auch ein bisschen Erleichterung ihm geben konnte oder vielleicht märchenhafte Hinweise, ein bisschen damit umzugehen. Aber das habe ich, das überlege ich mir denn nicht so, um das psychologisch ihm beizubringen, ne? Das liegt mir ganz fern, sondern einfach ein bisschen hineinnehmen in eine andere Welt, die es ja auch gibt. Und wie gesagt, im Jenseitigen und Diesseitigen, das ist im Märchen alles ein laufend, ne? Man geht hin und her und Elfen, Feen kommen, Schicksalsfrauen und so weiter. Das ist ja die geistige Welt oder die Frau Holle auch, ne? Also ein Riesenbeispiel, ne? Ja, ich sag mir immer, ja, wenn wir das 1:1 nehmen, ist kein Wunder, ne? Dann kann ich gar kein Märchen mehr erzählen. Märchen haben aber eine ganz andere Basis eben. Sie haben diese symbolischen Bilder, die auch laut C.G. Jung, der Psychoanalytiker, der hat ja festgestellt, der hat ja im Grunde genommen das Bewusstsein und Unbewusstsein hat er ja unterteilt und dennoch das unterste Bewusstsein, das Kollektive der ganzen Menschheit, das fand ich auch interessant, also habe ich mich auch mal mit auseinandergesetzt natürlich, weil ich das mal wissen wollte, wie ist das mit unserer Seele, ne? Oder wieso ähneln sich in China die Märchen hier mit unseren teilweise von den Inhalten, Symboliken her, ne? Das Äußere, andere Kultur ist klar, ist anders eingepackt. Aber und da denke ich schon, dass da ganz viel dran ist, dass wir archetypische Bilder in uns, in der Menschheit weltweit haben. Und dadurch auch eine ganz große Verbundenheit mit allen Menschen in dieser Welt entstanden ist. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, kommt heute auch wieder so raus durch all die Kriege und diese Achtung zu haben vor anderen Menschen, ist egal welche Farbe oder welche Kultur und so weiter. Also ich habe das damals durch meine Reisen erlebt und bin da sehr, sehr weltoffen geworden. Ne? Also ich mag da alle Menschen und bin ja seit über 10 Jahren in der türkischen Familie mit der Caritas im Hospiz, weil die ein schwerstbehindertes Kind haben. Ne?
Können Sie das noch mal etwas genauer erklären? Sie sind Hospizhelferin, haben eine Ausbildung bei der Caritas gemacht, ja. Setzen bei der Hospizarbeit, also bei der Sterbebegleitung, auch Märchen ein.
Es ist schwierig. Also ich habe meinem Kind, ne, was ich betreue, also die ist mittlerweile 14, 15 Jahre alt und kann nur so ein bisschen Hände bewegen, kann aber nicht sprechen, liegt einfach da, kann sich kaum bewegen. Wenn ich mit ihr alleine bin und dann nicht so viel Trubel, weil die mitten in der Familie liegt, da sind noch 3 Geschwister und auch kleinere, die an mir hängen, denn, ne? Die wollen lieber vorgelesen haben, die Kinder heute. Also es ist ganz komisch. Meine Enkelkinder wollen auch keine Märchen, bis auf jetzt den Kleinen. Also ganz eigenartig. Aber ich glaube auch schon, dass ein Kind, was es sich nicht äußern kann, auch was mitbekommt, ne? Und da habe ich schon auch Märchen erzählt. Die ist auch teilweise im Hospiz in Burgholz gewesen. Da habe ich sie besucht. Die darf da auch schon mal alleine hin, weil die ganz lieb ist. Ne? Die sitzt schon mal im Rollstuhl, aber auch nur angeschnallt. Die hat ja keine Muskulatur und nichts. Aber da mache ich auch Musik. Ne? Ich durfte mal zu einer Musiktherapeutin mit ihr und habe dann gemerkt, mit Trommel, mit Rhythmus und so weiter, dann strahlt sie und versucht auch, was zu lallen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, das sind ganz kleine Dinge, die einen auch freuen und das Kind freut sich natürlich dann auch. Sie kann schon einen erkennen, aber es ist schon schwierig, ne, weil ich nicht viel machen kann da. Ne? Auch, aber in der Familie schon. Ich kann die Mutter ein bisschen Arbeit abnehmen, sage ich jetzt, indem ich das Kind betreue. Sie kann mal raus, sie kann vielleicht mal irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Ich passe jetzt auch auf die anderen auf, die sind jetzt schon groß genug. Da habe ich noch erlebt, wie die geboren wurden. Das waren Drillinge, aber da ist einer von gestorben. Das war auch ganz schlimm in der türkischen, kurdischen Familie, muss ich sagen. Da habe ich erstmal diese Trauerkultur kennengelernt mit aller Verwandtschaft, die aus aller Welt dann kam. Also man erlebt da ganz, ganz viele Dinge. Ne? Da kann ich jetzt weniger erzählen. Jetzt vielleicht mal, wenn jetzt das Sommerfest ist, da kommen ja auch Geschwisterkinder mit hin, da sage ich einfach, wer Lust hat, ein Märchen zu hören, kommt mit, setzt mich auf die Wiese und dann geht's los. Ne? Ohne groß Vorbereitung jetzt. Ne?
Was vermitteln Sie denn mit den Märchen? Hoffnung?
Alles. Eigentlich steckt da die ganze Lebensweisheit drin. Also Mut, auch wenn es ganz schlimm ist, mal wieder aufzustehen oder einfach mal sitzen zu bleiben. Die Alte im Wald zum Beispiel ist ein Märchen, es fängt wirklich gruselig an, wo ein Dienstmagd mit ihrer Herrschaft durch den Wald fährt und dann kommen Räuber aus dem Dickicht und ermorden alle. Punkt. Ja. Das betone ich natürlich jetzt nicht so, aber es muss mit rein. Nur das Mädchen ist in seiner Angst aus dem Wagen gesprungen und hat sich hinter einem Baum versteckt. Ja, und als denn alle weg sind, da sieht es das ganze Unglück dann. Ne? Und da fängt die Geschichte auch mit der Trauer an. Ne? Mitten im Wald ist es kein Weg zu sehen, keine Menschenseele ist hier. Also diese Worte kommen auch da rein. Ne? Und sie sucht und sucht, findet nichts. Und was macht die Heldin, der Held, der weint? Also kommt oft vor, obwohl es im Märchen keine Gefühle gibt. Ne? Aber das ist ja etwas, was in einem selber bewirkt. Ein Stückchen, also ich muss jetzt nicht mitweinen, ne? Aber sie setzt sich dann einfach hin und sagt, ist egal, was jetzt kommt, ich bleib hier sitzen. Ja, und dann kommt ein Täubchen geflogen, ne? Ein weißes, ne? Mit einem Schlüsselchen. Ne? Und sie kann dann die Bäume aufschließen und alles ist da, was sie braucht. Und im Grunde genommen erlöst sie nachher das Täubchen und das ist natürlich wieder der schöne Brist. Und die mythische Hochzeit wird denn immer, das ist ja eine mythische Hochzeit, das ist für die Kinder immer toll, ne? Hochzeit wird gefeiert. Ne? aber es ist ja eine mythische Hochzeit, wir sind ja alle weiblich und männlich in uns, ne? Haben wir beide Teile und von daher braucht immer eine Heldin, einen Held wieder, ne? Oder eine Prinzessin, einen Prinzen oder eine Königin, einen König zur Ganzheit der Menschheit, ne? Also unserer Welt auch. Das gehört dazu. Ja, habe ich jetzt richtig?
Ja, doch, Sie haben es richtig beantwortet. Ich würde da noch ein Zitat zusetzen, das wird Oscar Wilde zugeschrieben. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Ja. Könnte man das auch auf Märchen beziehen?
Ja, unbedingt. Also Sie gehen ja in der laufenden Geschichte gut aus, die ich dann erzähle. Deswegen sage ich auch immer den Eltern von den Kindern, bitte nicht mitten im Märchen rausgehen, ne? Sonst kriegen die ja nur den schrecklichen Teil mit. Und dann kann Angst entstehen, besonders bei ganz kleinen Kindern, ne? Also ich habe auch bei einer anthroposophischen Pfarrerin ganz viel gelernt. Rudolf Steiner hat sich ja sehr mit Seelenbereichen beschäftigt. Also ich bin da nicht ganz tief eingetaucht, weil da muss man studiert haben, um den Herrn Steiner zu verstehen. Aber die Anthroposophen lieben Märchen, ne? Und sie wissen auch von diesen Edelsteinen, die in diesen Märchen stecken. Und da habe ich meine Zeit lang auch Vorträge angehört. Und das fand ich, also ich bin kein Anthroposoph oder so, ne? Oder war auch jetzt nicht in der Christengemeinde. Also ich bin Christ, kommt auch in Märchen drin vor übrigens, ja. Dann gehe ich im Vertrauen auf den lieben Gott, wird denn gesagt, so, ne? In unseren christlichen Bereichen, bei den Grimmschen kommt das drin vor. Aber es wird jetzt nicht auf eine Religion hingearbeitet. Und das finde ich eben das unglaublich Tolle. Jeder ist, egal in welcher Religion er beheimatet ist, kann die Märchen hören. Die sind da ganz, wie sagt man, komme ich jetzt nicht auf das Wort. Ja, die beziehen sich eben wie gesagt, nicht auf die Religion. Ich komme leider auf das Wort gerade nicht drauf. Haben Sie, das ist sehr, sehr schön, ne?
Haben Sie vielleicht ein lieblingsausländisches Märchen, was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ich meine, wenn Sie
sind ganz viele. Aus China gibt es das Brokatbild, das ist ein längeres Märchen. Das ist auch wunderbar, wo eine Frau, die Brokatweberin, ne, gibt es ja heute gar nicht mehr, ne? Das ist eine ganz tolle Arbeit. Muss man sich auch ein bisschen mit der Weberei denn auseinandersetzen, ne, wenn man das denn erzählt, oder sich hineinversetzen. Und die dann ein Bild bei irgendeinem Verkauf in der Stadt sieht und das Bild ist so fantastisch. Sie lebt aber nicht so fantastisch wie das Bild und webt aber dieses Bild. Also nur ganz kurz, es ist ein ziemlich langes Märchen und hat drei Söhne. Und wie sie das denn nachher fertig hat, also wirklich mit im letzten Atemzug liegt, ja. Also die sind nicht reich und sie gibt alles da rein, um dieses Bild fertig zu bekommen. Da weht der Wind das weg. Ja, jetzt schickt sie ihre Söhne, ne? Und was die erleben auf einem, meistens ist es dann auch bei einem hohen Berg, wo die hin müssen, ne? Und also das ist eine ganz fantastische Geschichte. Der dritte Sohn, der findet das nachher auch. Bei, ja, Feen heißt es, aber es ist auch Schicksalsfrauen oder wie man es immer nennt, oder im Himmelreich oder Engel oder, ne? Kann ja jeder selber so entscheiden. Und darf das dann auch mitnehmen. Und eine Frau, passt ja hier im roten Kleid, die hat sich da reingewebt von diesen Feen oder Engeln. Und dann nimmt er das mit und die steht auch nachher in dem Garten und in dem Bild. Das wird Wahrheit, es wird wahrhaftig. Und die Frau lädt in das ganze Dorf auch ein und sie gibt auch den Reichtum, den sie denn hat, ab. Es ist nur eine ganz kurze Form. Und der dritte Sohn heiratet dann diese Frau. Und die anderen beiden, die waren so nach Geld aus, die sind ganz arm geblieben. Die gehen dann noch vorbei, sehen das und ja, gehören dann wohl nicht mehr so in diese Familiengemeinschaft, ne? Also das ist ein ganz tolles. Aber ich kann nicht sagen, dass das, gibt es auch den Wundergarten, ist auch ein orientalisches Märchen. Ist auch ganz fantastisch, wo nachher alle Armen in diesen Wundergarten kommen. Also wie das denn geschieht durch ein... Die Helden machen das oft ganz einfach. Ja? Sie gehen mit dem Herzen in diese Richtung. Das ist auch wichtig. Ne? Nicht mit dem Verstand. Manches denkt man, oh, Dummlingsgeschichten gibt's genug. Wie dumm ist das denn, ne? Würde man vom Verstand aus sagen. Aber es sind keine Dummlinge. Das sind wie kleine Kinder, die vertrauen halt. Die gehen ihren Weg, die gehen ihren Herzensweg. Von außen scheint das aber, als wenn sie dumm wären.
Man merkt Ihnen ja an, wie faszinierend das ist, Geschichten zu erzählen. Was, wie man so zwischendurch mal den Eindruck hat, immer weniger geworden ist. Also als ich Kind war, hat meine Mutter mir immer Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen, was ich geliebt habe. Heute beobachtet man, dass die Kinder entweder das Smartphone in die Hand gelegt kriegen oder die Tonys neben das Bett gelegt kriegen, diese Lautsprecherbox, die dann die Hörspiele erzählen. Eine Studie hat jetzt kürzlich festgestellt, dass bei den Schuleingangsuntersuchungen Sprachdefizite immer stärker geworden sind. Was kann man dagegen tun? Also ist es wirklich weniger geworden, dass Geschichten für Kinder so eine Bereicherung darstellen? Oder hat das mit dem zu hohen Medienkonsum zu tun?
Ja, ich glaube, weil die Märchen abgelehnt werden von den Erwachsenen, von der Generation. Ne? Also ich glaube, dass ich will das Märchen jetzt nicht an die höchste Stelle setzen. Das wäre nicht gut. Aber ich glaube, Eltern müssen mit den Kindern reden. Dieses viele Reden ist wichtig. Auch diese Gute-Nacht-Geschichten, dass sie dabei sind. Das ist so eine Atmosphäre auch. Wenn ich erzähle, bin ich auch dabei. Ich bin zwar eine fremde Person, aber ich gucke die Menschen an. Wir werden heute noch kaum angeguckt. Die gucken alle in ihre Handys rein. Ne? Und diese Sprache, die besonders bei den Grimmschen Märchen, das ist übrigens keine reinen Volksmärchen. Ich habe es jetzt noch mal nachgelesen. Professor Röllecke hier, unser emeritierter Professor, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der hat ja in der Uni Märchen gelehrt auch, ja. Der hat ja, war ja einer der größten Märchenforscher hier in Deutschland, ne? Also, der hat natürlich die wissenschaftliche Seite gesehen, ne? Hat auch gesagt, ach, Froschkönig, das sind zwei verschiedene Märchen, die wurden da zusammengebappt und der hat das aber sehr lustig und sehr schön auch. Der weiß aber auch von diesen Inhalten. Aber das kann man wissenschaftlich ja auch nicht unbedingt erklären, ne? Da spielen so viele Fakten mit rein. Aber dass die Kinder diese schöne Sprache, also Grimmsche Märchen, die haben die auch, das war ja Biedermeierzeit, ja, hohe Moral, wenn man schon mal solche Filme sieht, ne, wie die angezogen sind, Frauen in diesen Hüten. Und Hugenottinnen haben den ja auch, die Frau Wild und diese Hassenflug und die dritte fällt mir jetzt nicht ein. Das sind ja alles Erzähler gewesen, die frei erzählt haben, aber mit Mundart und derb teilweise. Haben die rausgenommen, ja. Es war gerade die Zeit, wo das Bürgertum aufkam, wo sie den Kindern was lesen konnten oder beibringen konnten. Muss ja auch ein gewisser Grad von Wohlstand da sein, dass man das kann. Wenn man nichts zu essen hat, muss man ja arbeiten, hat man keine Zeit für die Kinder. Dann ist ja auch logisch, ne? Und dann wurden die ja auch dann vorgelesen, aber da war der moralische Finger. Und das muss ich sagen, das will ich nicht als Märchenerzähler. Soll auch nicht sein. Und das ist, da sagen viele, ja, der Struwwelpeter, das ist kein Märchen, ja. Das ist eine ganz arge Geschichte, nur mit Strafen und so weiter. Also das würde ich heute ablehnen, obwohl ich als Kind das auch gelesen habe, ja. Ich fand es gar nicht mehr so schlimm, komischerweise. Aber weil meine Eltern auch nicht so gewesen sind, ne? Muss man dazu sagen, ne? Ist keine Gewalt gewesen, auch nicht sprachlich, ne? Kann man ja auch sehr viel Gewalt ausüben. Aber diese schöne Sprache haben diese Sprachforscher, ne, reingelegt. Ne? Die sind ja eigentlich Gründer des Germanistentums oder Germanistik gewesen, ne? Mit dem Wörterbuch und was die. Das war ja so ein Nebenprodukt mit den Märchen eigentlich. Da sind die aber weltweit so berühmt geworden, dass das meistgelesene Buch weltweit nie nach der Bibel ist. Ne? Und ist ja auch in dem UNESCO-Kulturerbe eingetragen worden, weltweit. Ne? Märchenerzähler übrigens auch hier in Deutschland, ne? Die sind auch als Kultur, also einmal die Kulturdokumentation, einmal Kulturerbe als Erzähler auch, dieses Mündliche, aber das ist wichtig. Natürlich können Märchen vorgelesen werden, aber da muss ich wissen, was ich lese, nicht irgendwie am Buch aufschlagen. Bei Kinderbüchern ist das einfacher, wenn das angegeben, die Altersangabe da ist. Beim Märchen ist die nicht unbedingt, das muss man aber rausfinden. Ne? Und gerade bei ganz kleinen Kindern, so ab 6 kann man sehr viel schon erzählen. Ne? Und andere, diese grausamen Sachen, die kann man auch erzählen für Erwachsene, die das Thema wollen. Und dann kann man mal darüber diskutieren, finde ich. Ne? Also das mache ich auch mit dem Märchenstammtisch seit Jahren schon. Ist jetzt in Lennep, aber egal. Das hat die Caritas angefangen, aber jetzt sind die raus, die bezahlen nichts mehr. Ich mache es trotzdem weiter. Die Leute sind mir so ans Herz gewachsen und ein bisschen auf Spendenbasis halt. Ne? Aber ich lasse die Märchen nicht einfach im Raum stehen. Wir kommen immer auf diese Inhalte. Ich lasse die Menschen natürlich selber davon sprechen. Und dann vielleicht manchmal nur einen Tipp, wie das denn bei uns aussieht, ne? Wie jetzt mit alten Menschen. Und so sind die meistens ältere, weil das nachmittags ist. aber da kommen auch schöne Sachen raus. Wir lachen auch viel. Ich nehme meine Harfe damit und wir singen Volkslieder dann auch. Die wollten am Anfang nicht singen. Jetzt singen sie alle mit Inbrunst. Ist egal wie, das spielt gar keine Rolle. Die Stimme muss erklingen, ne? Also sprechen und diese Gemeinschaft, diese Geborgenheit, auch im Märchen ist so wichtig. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die verloren gehen heute. Wenn die Kinder nicht, wenn die sich selber überlassen werden, mit diesen Handys und Fernsehen und weiß ich was alles, sehe ich auch bei meinen Enkelkindern. Ne? Ich sehe auch, wie schwer es Erwachsene haben. Ich habe es auch nicht leicht gehabt mit meinen Kindern. Waren auch, da ich einen Witwer geheiratet habe, waren traumatische Folgen durch den Tod der Mutter. Ganz gravierende, ganz schlimme. Bis man da erstmal hingekommen ist, sich helfen zu lassen. Das ist auch ein Thema. Kein Mensch will sich richtig helfen lassen. Ich tue mich auch schwer, ne? Aber jemand bitten und diese Verbundenheit wiederherstellen, auch mit fremden Menschen. Versuchen, ein bisschen auf die Ebene des Verständnisses, gewisse Toleranz hat ja alles so seine Grenzen, macht selbst die Politik mir nicht mehr vor. Entschuldigung, aber ich will da jetzt nicht politisch rein. Märchen sind im Grunde genommen unpolitisch, ja. Nur, wenn ich Kommentare dazu gehe, können sie politisch werden.
Ja, wir haben zum Schluss unseres Podcasts immer eine Rubrik, die nennt sich This Way or That. Ein Zitat, das übrigens aus Alice im Wunderland stammt, wenn man im Labyrinth unterwegs ist. Wir geben Ihnen 5 Begriffe vor, beziehungsweise Begriffspaare, die alle was mit Märchen und Geschichten zu tun haben und Sie müssen sich für eins entscheiden. Mhm. Fangen wir mal an. Kitsch oder Kunst?
Kunst.
Schloss oder Windmühle?
Schloss.
Für sich persönlich oder fürs Erzählen von Geschichten?
Habe ich jetzt richtig verstanden? Schloss oder Windmühle?
Ja.
Ja, ja, ich erzähle von vielen Schlössern, aber auch von Windmühlen schon mal.
Winter- oder Sommermärchen?
Beides kann ich nicht sagen, oder?
Doch, klar. Hängt wahrscheinlich von der Jahreszeit.
Ja, eben. Ich erzähle beides.
Disney, Freund oder Feind?
Gehören auch zusammen. Freund und Feind gehören zusammen?
Nee, die Frage ist eher, ob Disney für Sie Freund oder
Disney.
Feind ist.
Ja, also ich schaue mir auch schon mal gerne Disney-Filme an, so ist das nicht. Es sind schon schöne Szenen drin, kommt auch immer zur Caritas übrigens, wenn da Feste sind, kommt eine Disney-Sängerin, ja. Die singt auch sehr schön und das freut die Kinder, ne? Aber ich muss es jetzt nicht haben, ne?
Und zum Schluss, Happy End oder offenes Ende?
Happy End.
Natürlich könnte man denken, dass wir diese Folge mit dem Satz "Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute" abschließen. Doch das tun wir nicht. Lieber nehmen wir uns zum Finale die letzten Sätze eines Kinderbuchklassikers vor, der die Leichtigkeit und Hoffnung auf ein einfaches, aber gutes Leben transportiert. Ottfried Preußlers »Der Räuber Hotzenplotz«. Darin heißt es: Kasperl und Seppel aßen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne, bis sie Bauchweh bekamen, und sie waren so glücklich, dass sie mit keinem Menschen getauscht hätten, selbst mit dem Kaiser von Konstantinopel nicht. Wir hatten zwar keinen Pflaumenkuchen, freuen uns aber dennoch, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch sehr. Dankeschön.
Das war die Wuppertaler Auslese.
Bis dann. Tschüss.